Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen.
Es ist jetzt schon klar, dass eine große Zahl von Standorten an andere deutsche Einzelhändler verkauft werden wird. Wobei wir aber sichergestellt haben, dass eben die Realmitarbeiter weiter beschäftigt werden und zwar auch zu den Konditionen.
Und dennoch, die Verunsicherung und auch der Frust ist groß bei den Beschäftigten der Supermarktkette Real, die der Metro-Konzern nun an ein Investorenkonsortium um die russische SCP-Gruppe verkaufen will. Insgesamt geht es bei Real um 34.000 Arbeitsplätze. 10.000 könnten nach der Zerschlagung auf dem Spiel stehen. Über die Demo heute vor der Stadthalle in Düsseldorf, wo die Metro-Hauptversammlung stattfindet und wie sich der Metro-Chef drin verteidigt, dazu gleich mehr. Wir lassen uns außerdem die aktuellen Zahlen zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal einordnen und begleiten in dieser Sendung Reiserisikoexperten, die sich um die Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten im Ausland kümmern und die in diesen Tagen, Stichwort Coronavirus, natürlich viel zu tun haben. Beginnen wollen wir aber mit einer Meldung, die uns vor gut einer halben Stunde erreicht hat. Im Nachklapp des dieses Skandals sind nun wohl die Vergleichsverhandlungen zwischen Volkswagen und dem Verbraucherzentrale Bundesverband im Musterfeststellungsverfahren geplatzt. Meine Kollegin Silke Hane ist jetzt bei mir im Studio. Die kann ich fragen, warum? Was ist da passiert?
Ja, also die Funke Mediengruppe hatte ja schon darüber berichtet. Jetzt halt Volkswagen, das auch unter anderem uns bestätigt. Hintergrund sind nach Darstellung des Konzerns Forderungen der Anwälte des Verbraucherzentralen Bundesverbands. Nochmal zum Hintergrund. Es ging um rund 460.000 Dieselkunden, die sich der Musterfeststellungsklage des VZBV angeschlossen hatten. Sie wollen Schadenersatz für ihre Autos, die zu viele Stickoxide ausstoßen. Und um das Verfahren abzukürzen, hatten VZBV und Volkswagen eben zunächst einen Vergleich angestrebt. Volkswagen hatte sich erst ein bisschen gesträubt, aber dann kam es eben doch zu den Verhandlungen. Und sie haben sogar eine Einigung erzielt. 830 Millionen Euro war VW nach eigenen Angaben bereit zu zahlen. Das wären rund 1.800 Euro pro Kunde gewesen. Gleichzeitig hätten aber, so Volkswagen, die Prozessanwälte des Bundesverbands Verbraucherzentralen auf eine pauschale Honorarzahlung für sich bestanden in Höhe von zuletzt noch 50 Millionen Euro. Und zwar für die Abwicklung dieses Vergleichs im Nachhinein. Laut Volkswagen haben diese Anwälte aber eben nicht genügend Nachweis dafür liefern können, für welche Leistung im Einzelnen das Geld verwendet werden sollte. Und auch eine unabhängige Prüfung der Forderung abgelehnt. Aber VW sagt selber, die Abwicklung des Vergleichs, die sei auch günstiger zu haben gewesen und eine so hohe pauschale Abgeltung hätte der Konzern nicht leisten können. Das wäre, so hat es mir ein Sprecher erläutert, Veruntreuung von Firmengeld, also hartes Vokabular.
Ja, und was sagen die Verbraucherschützer jetzt dazu?
Bisher leider nichts. VZBV-Vorstand Klaus Müller wird gleich um 14 Uhr ein Statement abgeben, also in wenigen Minuten. Vorher war die Pressestelle für unsere Redaktion leider nicht erreichbar. Mir scheint aber anhand des Tons und des Vokabulars, dass die Luft ja da ganz schön gebrannt haben muss bei den Verhandlungen. Jetzt also wird es darum gehen, für beide Seiten hier die Deutungshoheit zu behalten. Denn dass die Verbraucheranwälte sich sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste Geld einheimsen wollten, das ist ja kein schmeichelhaftes Narrativ. Also ich gehe davon aus, dass der VZBV dem etwas entgegensetzen wird.
Und was heißt das jetzt für das Musterfeststellungsverfahren?
Also nach Angaben des Volkswagen-Sprechers berät darüber zur Stunde der Vorstand des Unternehmens, wie es jetzt da weitergehen soll. Wenn die Verhandlungen nicht wieder aufgenommen werden, wäre die logische Folge, dass der Prozess um die Musterfeststellungsklage normal weiterlaufen würde. Für die Kunden hieße das, bekommt die Klägerseite recht, bekommen sie recht, müsste trotzdem noch jeder Einzelne die Höhe seines oder ihres individuellen Schadenersatzes gerichtlich klären lassen. Also etwas aufwendiger als pauschal.
Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen an Silke Hane. Die Lungenkrankheit Covid-19 veranlasst nun auch das Bundeswirtschaftsministerium, eine Warnung auszusprechen. Die negativen Folgen für die Konjunktur seien noch nicht absehbar, heißt es in dem heute veröffentlichten Monatsbericht. Die außenwirtschaftlichen Risiken hätten sich erhöht. Und das in einer Zeit, wo das Wachstum in Deutschland zum Erliegen gekommen ist. Stagnation, meldet das Statistische Bundesamt für das vierte Quartal 2019 heute. Ja, und damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Wie kommen diese doch eher enttäuschenden Konjunkturzahlen aus Wiesbaden denn bei Ihnen in Frankfurt an?
Ja, das möchte ich gleich besprechen mit Andreas Scheuerle. Andreas Scheuerle ist Konjunkturexperte bei der Deka Bank. Herr Scheuerle, die Wirtschaft in der Eurozone stagniert, hier in Deutschland am Jahresende auch hier Stagnation. Was sind denn die Gründe?
Ja, wenn man sich mal das Ganze auf Branchenebene anschaut, dann stellen wir fest, dass wir in einer massiven Industrierezession im Moment bewegen, ausgelöst durch globale politische Unsicherheiten wie den Handelsstreit beispielsweise, aber eben auch bedingt durch hausgemachte Probleme wie in der Automobilindustrie. Und dazu kommt, dass wir derzeit auch eine Schwäche im Bereich Handel, Gastgewerbe und Verkehr sehen. Der Einzelhandel war schwach und der Konsum im vierten Quartal auch.
Schwacher Konsum, sagen Sie. Wie sieht es mit den Investitionen aus? Hält man sich auch da zurück?
Genau, die Investitionen sind eine der Steuerungsgrößen der Unternehmen. Wenn es ihnen schlecht geht oder wenn sie schlechte Erwartungen haben, dann treten sie auf die Bremse, um nicht Ballast für die Zukunft an Bord zu haben. Und das ist genau in diesem Jahr oder genauer gesagt im letzten Jahr geschehen.
Die Ausbreitung des Coronavirus könnte ja weitaus umfangreichere Auswirkungen haben als zunächst erwartet. Wo lauern für Sie da die größten Gefahren?
Dreh- und Angelpunkt ist die Dauer der Infektion, beziehungsweise noch genauer die Dauer der Werksstilllegungen in China. Denn die können zu Lieferengpässen führen und so verflochten wie die Weltwirtschaft heute ist, heißt es, wenn in China nicht mehr produziert wird, fällt irgendwo im Rest der Welt auch Produktion aus. Und das ist eines der großen Risiken und natürlich ist China ein großer Markt, auch ganz besonders für deutsche Unternehmen. Und auch das wird man sehen, wenn das länger anhält, dann wird die Nachfrage dort zurückgehen.
Wenn wir jetzt nach vorne schauen, einfacher dürften die Zeiten ja nicht werden.
Nein, allerdings sind wir auch nicht verwöhnt gewesen in den letzten Jahren. Themen die des letzten Jahres werden uns weiter begleiten. Beispielsweise die Autozölle, die die USA Europa gegenüber verhängen könnten, sind ein Thema, das in diesem Jahr akut werden kann. Gegen Ende des Jahres wird der Brexit uns wieder beschäftigen müssen, wenn wir kein Abkommen haben bis dahin. Das sind lauter Themen, die immer wieder auftauchen werden und das Leben uns Prognostikern, aber auch den Unternehmen schwer machen.
Die Bundesregierung sagt, wir rechnen mit einem Wachstum von etwas mehr als 1%. Sind die Politiker da nicht zu optimistisch?
Also zunächst mal ist es eigentlich so das, was allgemein derzeit erwartet wird, rund 1% Wachstum. Aber die Risiken, die mit diesem Ausblick verbunden sind, sind enorm. Und das haben wir auch heute wieder vom Wirtschaftsministerium gehört. Corona kann eben hier auch zu Abschlägen führen. Wenngleich, Vorsicht, Corona ist eine temporäre Geschichte. Das kann in einem Quartal sehr schlecht aussehen und im nächsten Quartal wird es dann wieder nachgeholt.
Schauen Sie denn zuversichtlich nach vorne, Sie ganz persönlich?
Ja und nein. Also wir sehen, dass die Weltwirtschaft gerade dabei ist, sich zu fangen. Das ist eine gute Nachricht und das wird durch Corona auch höchstens abgebremst werden. Aber wir haben es in Deutschland mit strukturellen Schwächen zu tun und das ist das, was uns eher auf längere Sicht vorsichtig stimmt.
Das sagt Andreas Scheuerle von der Deka Bank.
Ja, und trotz der doch etwas düsteren Konjunkturaussichten scheint der DAX wenig beeindruckt davon zu sein, hat heute schon wieder ein neues Rekordhoch geschafft. Wie passt das denn zusammen?
Ja, und es ist nicht das erste Rekordhoch in dieser Woche. Er ist bis auf 13.788 Punkte gestiegen, steht jetzt bei 13.777 Punkten. Gut, die Ausbreitung des Coronavirus macht nach wie vor Sorgen, aber wir haben in Sachen Handelsstreitigkeiten USA und China, auch in Sachen Brexit, erst einmal Entspannungssignale, wenngleich, wir haben es ja eben darüber gesprochen, das Thema spätestens um Jahresende wieder auf der Tagesordnung steht.
Ja, und das Coronavirus, da gibt es heute auch ganz konkrete Zahlen, trifft die Luftfahrt auch mit voller Wucht. 70 Airlines hätten angesichts des neuartigen Coronavirus alle Flüge von und nach China eingestellt, teilte heute die internationale Luftverkehrsvereinigung mit. Und auch, dass sie Umsatzeinbußen von bis zu 5 Milliarden Dollar erwartet. Spiegeln sich denn diese düsteren Aussichten in den Kursen heute?
Ja, Aktien der Lufthansa waren ja in der Vergangenheit deswegen teilweise schon deutlich unter Druck. Heute sehen wir ein Plus von 1%. Ja, Einnahmen fallen weg, werden geringer, Umsätze gehen zurück. Das alles auch vor dem Hintergrund, dass der Flugverkehr von und nach China in den letzten Jahren ja deutlich zugenommen hat. Das gilt nicht nur für den Passagierbereich, das gilt auch für den Frachtbereich.
Ja, und auch die Autobranche ist betroffen, darunter auch der Volkswagen-Konzern, der ja in der Regel viele Autos in China verkauft.
Ja, es sind Zahlen gekommen. Es geht um die Auslieferungen nach China. China für VW ein ganz wichtiger Absatzmarkt. Die Ausbreitung des Coronavirus hat Folgen. Dann dürfen wir nicht vergessen, im Januar wurde ja das Neujahrsfest gefeiert. Da waren Betriebe zu. Auch das bleibt nicht ohne Folgen. Das sehen wir auch in anderen Bereichen. VW-Aktien heute jedenfalls 1% im Minus. Der französische Autobauer Renault ist erstmals seit 10 Jahren wieder in die roten Zahlen gerutscht. Macht einen Verlust 2019. Von 141 Millionen Euro, verkauft weniger Autos. Der Partner Nissan steckt in Schwierigkeiten, also keine einfachen Zeiten für die Autobranche.
Und auch der DAX-Konzern Wirecard hat heute vorläufige Zahlen bekannt gegeben für 2019. Wie sind die ausgefallen?
Ja, die Aktien, die schwanken, Umsatz und Gewinn sind zwar gestiegen im vergangenen Jahr. Wirecard kann profitieren vom boomenden Onlinehandel, aber nach wie vor der Vorwurf von Bilanzunregelmäßigkeiten, die kommen hier an der Börse einfach nicht gut an. Aktien von Wirecard heute 2,6% im Minus.
Dann schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Der Euro, der ist weiter auf Talfahrt. Warum?
Ja, die wirtschaftliche Lage in der Eurozone, das ist ein Grund. Aktuell wird der Euro mit einem $1,0843 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,41 auf minus 0,4% gestiegen und die Feinunze Gold aktuell $1,576,24.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Es ist ein Langfristziel, das sich der Metro-Konzern gesetzt hat, sich voll und ganz auf den Großhandel zu konzentrieren. Die Elektronikmärkte Mediamarkt und Saturn, die wurden bereits abgespalten, der Warenhauskonzern Kaufhof verkauft und nun endlich ist auch ein Käufer für die Real-Supermarktkette gefunden, ein Konsortium rund um die russische Investorengruppe SCP. Das wurde in dieser Woche bekannt und dennoch bleiben viele Fragen offen für die Aktionäre, die sich heute in Düsseldorf treffen, aber vor allem auch für die Beschäftigten in den Realmärkten, die nun um ihre Jobs bangen und ihrem Frust vor der Düsseldorfer Stadthalle Luft gemacht hatten, wie Jörg Marksteiner berichtet.
Sie sind sauer und zwar richtig, daran lassen Sie keinen Zweifel. Mit Trillerpfeifen, Sirenen und Lautsprechern sind einige hundert Realmitarbeiter aus allen Teilen von NRW nach Düsseldorf gekommen. Metro-Manager und Aktionäre müssen an ihnen vorbei. Vereinzelt krachen Böller und es werden Plakate hochgehalten, auf denen steht: Wir wollen in gute Hände und ich bin doch kein Restposten.
Das ist das Problem, was wir sehen, dass man uns einfach links liegen lässt. Als wären wir eine Ware, die im Regal irgendwo liegt, ne, wo man dann sagt, okay, dieses Regal muss jetzt geräumt werden. So kommen wir uns vor,
sagt Andreas Stegemann. Mit 120 Kollegen ist der Betriebsrat aus der Real-Firmenzentrale gekommen. 1300 Menschen arbeiten dort. Noch, sagt Stegemann. Denn wenn die Supermarktkette Real wie geplant zur Zerschlagung an den Finanz- und Immobilieninvestor SCP verkauft wird, dann werde die Zentrale über kurz oder lang aufgelöst. Da mache er sich keine Illusionen.
Wir schätzen mal, ab Oktober wird es wohl langsam dann losgehen. Und dann werden viele Tränen fließen, das weiß ich jetzt schon.
Auch in den 276 Realmärkten ist die Angst seit Tagen zum Greifen nah, erzählen viele Kassiererinnen. Denn welcher Markt nach der Übernahme sofort geschlossen wird, welcher übrig bleibt und welcher an Edeka, Kaufland oder Globus verkauft wird und wie viele Mitarbeiter die neuen Besitzer dann übernehmen, niemand weiß das. Von den 34.000 Beschäftigten bei Real bange im Grunde jeder um seinen Job.
Also wir wären froh, wenn wir wüssten, was mit uns passieren würde. Ob wir geschlossen werden oder ob wir weitergehen an jemanden oder was. Weil diese Ungewissheit, ne, das ist ganz schlimm, da kriegen sie seine Nerven.
Sie haben keine Ahnung vom deutschen Handelsgesetz.
Betriebsräte warnen, dass nach und nach bis zu 10.000 Stellen wegfallen könnten. Während die Stimmung draußen gereizt ist und die Mitarbeiter lautstark Sicherheiten und tariflichen Schutz einfordern, herrscht in der Halle beim Aktionärstreffen Ruhe. Von den Protesten dringt nichts herein. Ganz ruhig und gelassen verteidigt Metro-Chef Olaf Koch den Verkauf. Der sei zwar schmerzlich, aber Real habe viele Jahre Verlust gemacht. Und er gab der Gewerkschaft Verdi daran auch eine Mitschuld.
Die große Problematik war, dass Real als flächentarifgebundenes Unternehmen 30% höhere Lohnkosten hat als die relevanten Wettbewerber. Ob man das hören mag oder nicht, es ist Faktum. Das heißt, bei einer Personalkostenposition von 1 Milliarde reden wir von einem Nachteil von 300 Millionen.
Ein geplanter Haustarifvertrag mit niedrigeren Löhnen sei nicht zustande gekommen. Auch das habe letztlich mit zum Verkauf geführt. Noch sind die Verträge mit dem neuen Eigentümer SCP nicht unterschrieben, hieß es heute. Die Juristen säßen aber schon beim Notar. Und der Metro-Chef versprach, dass in den Verträgen die Mitarbeiter, so gut es geht, abgesichert werden.
Und wenn etliche weitere Dinge noch jüngst vereinbart, die sicherstellen soll, dass mit den Menschen an den Standorten ordentlich umgegangen wird.
Auch Aktionäre und Profi-Investoren haben die Lage der Betroffenen heute zwar bedauert, finden den Verkauf von Real aber grundsätzlich richtig. Sie kritisierten eher, dass es so lange gedauert hat. Und sie finden, dass der Kaufpreis von 300 Millionen Euro für die komplette Realkette inklusive 85 Immobilien doch eher zu gering sei.
Von der Metro-Hauptversammlung meldete sich Jörg Marksteiner. Die Lungenkrankheit Covid-19 ist zweifelsohne eine Herausforderung für deutsche Unternehmen, die Standorte oder Werke in China haben. Nicht nur, weil Lieferketten derzeit unterbrochen sind, sondern weil das Management auch Vorkehrungen treffen muss für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in China arbeiten. Hier hilft die Firma International SOS, die ihre Hauptsitze in Singapur und London hat. In Deutschland befindet sich aber auch ein Team der Risikoreise-Experten in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Mein Kollege Mischa Erhardt hat International SOS für unser heutiges Firmenporträt besucht.
Mit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus standen bei International SOS zeitweise die Telefone nicht mehr still.
In den letzten 10, 14 Tagen haben wir jeden Tag 30, 40, 50 Anrufe, wo Unternehmen wissen wollen, wie sie sich auf die Situation Coronavirus-Ausbruch einstellen müssen.
Erklärt Dr. Stefan Esser. Er ist der ärztliche Leiter für die Region Zentraleuropa bei International SOS. Das Unternehmen betreut reisende Konzernmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Ländern der Welt. Dabei geht es um Fragen rund um die Themen Sicherheit und Gesundheit. Durch die Corona-Epidemie musste Esser seine Mannschaft in der Telefonzentrale in der Nähe von Frankfurt zeitweise um 2 Personen aufstocken, um alle eingehenden Fragen auch beantworten zu können.
Im Zusammenhang mit Coronavirus-Ausbruch jetzt haben wir überwiegend Anfragen, wie soll das Unternehmen mit dem Ausbruch umgehen? Sollen sie innerhalb des Unternehmens Reiserestriktionen erlassen? Wie sollen sie innerhalb des Unternehmens informieren, kommunizieren? Müssen sie vor Ort Versorgung aufbauen? Können ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch reisen? Welche Länder sollten gemieden werden? Und wie sollen sie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen, die zurzeit zum Beispiel in China im Einsatz sind? Sollen die nach Hause kommen? Können die vor Ort versorgt werden? Welche Schutzmaßnahmen sind möglich? Wir sind mit Coronavirus zurzeit sehr beschäftigt, ja.
Von außen sieht man dem mehrstöckigen Bürogebäude in einem Industriegebiet Neu-Isenburgs bei Frankfurt die Geschäftigkeit im Inneren nicht an. Rund 100 Beschäftigte arbeiten hier insgesamt. Das Herz der Büroetage ist ein Callcenter, in dem ein Team von rund 20 Ärztinnen, Ärzten oder Krankenschwestern Fragen beantwortet und medizinische Probleme löst.
Die Arbeit benötigt medizinisches Fachwissen. Also die Ärztinnen und die Ärzte, die hier arbeiten, die haben alle eine breite, überwiegend allgemeinmedizinische Ausbildung. Aber es ist natürlich keine Tätigkeit, wo man jetzt einen Patienten vor sich hat und den Puls fühlt oder Blut abnimmt, sondern es ist eben medizinische Arbeit über die Distanz. Aber man braucht schon ärztliche Expertise und man bekommt ganz konkrete medizinische Probleme, die Reisenden haben, geschildert und muss dann ganz konkret auch Empfehlungen aussprechen, wie man das jetzt vor Ort behandeln kann.
Sagt Stefan Esser. Etwa 30 voneinander abgetrennte Arbeitsbereiche gibt es in dem Großraumbüro. Etwas erhöht sitzt der leitende Manager, der die eingehenden Anrufe verteilt. Rund um die Uhr ist das Kommunikationszentrum besetzt. In den meisten Fällen gelingt es den Krankenschwestern, Ärztinnen und Ärzten von International SOS, die auftretenden medizinischen Probleme per Telefonberatung zu lösen. Häufig werden die Ratsuchenden aber auch an Menschen oder Institutionen vor Ort vermittelt. Dafür hat das Unternehmen ein Netzwerk aus rund 1000 Niederlassungen in 90 Ländern weltweit. Zudem betreibt International SOS allein oder in Kooperation mit Partnern weltweit fast 80 Kliniken und kooperiert mit über 80.000 Dienstleistern wie Ärzten, Gesundheitszentren oder Sicherheitsexperten. In wenigen Fällen müssen Esser und seine Kolleginnen und Kollegen auch betroffene Kunden aus den jeweiligen Ländern ausfliegen, sei es aus Gründen der Sicherheit oder um eine bessere medizinische Versorgung zu erreichen. Solche Beratungs- oder Assistenzzentren wie hier in der Nähe des Frankfurter Flughafens betreibt International SOS an 26 Standorten auf der ganzen Welt. Und die arbeiten regelmäßig auch zusammen.
Das heißt, der deutsche Reisende, der mich aus Indien anruft, den betreue ich zusammen mit unserem Assistance Center in Mumbai. Der Reisende, der in den Vereinigten Staaten ist, den betreue ich zusammen mit unserem Assistance Center in Philadelphia. Und ähnlich ist das in Singapur, ähnlich ist das in Jakarta, in Tokio und in Sydney.
Rund 11.000 Firmen, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen weltweit nehmen die Dienste von International SOS in Anspruch. Dazu gehören fast 90% der 100 global umsatzstärksten Konzerne. Die Unternehmen schließen in der Regel eine Jahresmitgliedschaft ab. Die Höhe des Beitrages bemisst sich nach der Anzahl der reisenden oder vor Ort lebenden und zu betreuenden Mitarbeiter. Neben der Gesundheit geht es dabei vor allem auch um die Sicherheit.
Wir haben Kunden aller Art und da sind halt manche Kunden dabei, die natürlich in Krisen oder auch den Kriegsgebieten agieren müssen. Und da müssen wir dann auch halt unterstützen.
Sagt Martin Bauer. Er ist Sicherheitsverantwortlicher für die Region Deutschland und Österreich bei International SOS.
Also wir versuchen erstmal den Reisenden zu verstehen. Ist das jetzt jemand, der schon 20 Mal in Nigeria war, ist vertraut mit dem Risiko, ist vorbereitet, versteht die Kultur oder stehen wir ganz am Anfang? Wir bereiten den Reisenden auf die Risiken vor, beraten vor Ort und dann geben wir auch die Empfehlungen dazu, sollte man jetzt Transport vielleicht vor Ort gebrauchen oder ein sicheres Hotel für die Übernachtung und können dann bis hin zu dem ganzen Reiseverlauf eine Beurteilung abgeben, wo sind die Risikohöchstpunkte und wo ist vielleicht der mehr sichere Aufenthalt oder muss man vielleicht einen anderen Weg in die Planung einleiten, damit man sicher bleibt vor Ort.
Sagt der Reiserisikoexperte von International SOS im Beitrag von Mischa Erhardt zur Wirtschaftspresseschau. Darin die Jahresbilanz der Commerzbank. Zwar schrumpft ihr Gewinn um ein Viertel, anders als die Deutsche Bank, schreibt sie aber immerhin schwarze Zahlen.
Und Vorstandschef Zielke habe gestern die Messlatte hochgelegt, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ziel für den Börsenkurs müsse der Buchwert sein. Derzeit kommt die Commerzbank nur auf rund ein Drittel. Nachdem die Übernahmefantasie verflogen ist, führt der Weg zu einem höheren Aktienkurs nur über höhere Eigenkapitalrenditen. Das wird schmerzhaft für Kunden und Mitarbeiter. Im Zinsgeschäft kommt die Commerzbank voran, indem sie Guthabengebühren einführt. Der Stellenabbau wird vermutlich noch einmal verschärft. Die Commerzbank hat immerhin begonnen zu kämpfen. Der Wiesbadener Kurier bleibt skeptisch. Die Wirtschaft wächst langsamer, die Zinsen bleiben niedrig. Dass die Commerzbank vor diesem Hintergrund keinen Anlass für eine Strategiediskussion sieht, ist nicht nachvollziehbar. Arbeitsplatzabbau und Filialschließungen können nicht die letzte Antwort sein. Die Integration der Direktbanktochter Comdirect kann ein Baustein sein, um die Digitalisierung voranzutreiben. Doch ob das ausreicht, um die Eigenständigkeit der Commerzbank auf Dauer zu sichern, ist äußerst ungewiss. Nachdem die EU-Kommission die Fusion des Bahngeschäfts von Siemens mit dem französischen Hersteller Alstom untersagt hatte, will der nun offenbar das Eisenbahngeschäft von Bombardier übernehmen. Dazu schreibt der Tagesspiegel aus Berlin: Die Franzosen wollen so doch noch einen europäischen Champion aufstellen. Doch eine Fusion würde den europäischen Wettbewerb auf Alstom, Siemens und Stadler beschränken. Für die 14 Alstom- und Bombardier-Standorte in Deutschland würde eine Fusion ebenfalls kaum Gutes bedeuten. So bleibt zu hoffen, dass die EU-Kommission eine mögliche Übernahme genau prüft. 2 Milliarden Menschen weltweit nutzen inzwischen den Messenger-Dienst WhatsApp. Und er soll nach Angaben der Facebook-Tochter auch weiterhin stark verschlüsselt bleiben. Die Neue Osnabrücker Zeitung unterstützt dies. In Zeiten, in denen Unternehmen und sogar Regierungen mit unterschiedlichsten Absichten jede noch so kleine Nutzerdatenspur aufzeichnen, sammeln oder an Dritte verkaufen, muss es zwingend geschützte Räume geben. Dass Behörden oder auch Innenminister Seehofer das nicht verstehen wollen, zeigt, dass sie von der digitalen Welt keine Ahnung haben.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Eine Kassenbon-App ist gegen die Papierflut. Das ist gleich ein Thema bei Peter Sawicki in Deutschland heute, gleich nach den Nachrichten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.